Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland.
Also mein Name ist Dirk Otterbein. Ich bin Leiter des Kampf- und Beseitigungsdienstes im Landespolizeipräsidium des Saarlandes.
Gut, dann haben Sie mir ja sozusagen das Stichwort gerade schon gegeben. Kampfmittelbeseitigungsdienst. Also irgendwie hört man das zwar gelegentlich, aber keiner kann sich so richtig vorstellen, was das eigentlich ist. Erklären Sie mir doch mal, Kampfmittelbeseitigungsdienst, was ist das, wo ist der verortet?
Also der Kampf- und Beseitigungsdienst ist, wie gesagt, im Landespolizeipräsidium in der Direktion 1 Gefahrenabwehr aufgehängt und ja, ist zuständig für die Beseitigung von Kampfmitteln des Ersten und Zweiten Weltkrieges.
Okay. Kann man da was drüber sagen, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Zurzeit sind wir 2 Mitarbeiter, sind jetzt personell etwas stark geschrumpft und haben jetzt aber für den 1.9. und den 1.11. die Einstellung 2 neuer Mitarbeiter vorgesehen.
Wie wird man dort Mitarbeiter? Was sind die Voraussetzungen?
Ja gut, die Leute haben natürlich auf eine gewisse Stellenausschreibung, die wir veröffentlicht haben, geantwortet. Und da haben wir natürlich gewisse Voraussetzungen gefordert, da wir ja keine Leute hier in einem quasi Ausbildungsberuf zum Kampfmittelbeseitiger oder zum Kampfmittelräumer ausbilden können. Bewerben sich bei uns halt Leute, die die entsprechende Ausbildung schon gemacht haben, aber beispielsweise in Fachfirmen in der Privatwirtschaft tätig sind und sich dann verändern wollen.
Was ist das für eine Ausbildung?
Grundsätzlich ist es so, dass normalerweise man erstmal wenigstens 2 Jahre in der Kampf- und Beseitigung tätig gewesen sein soll, bevor man in die Ausbildung oder in die Lehrgänge besucht. Dann ist der nächste Lehrgang ist dann ein Sprenglehrgang. Der Voraussetzung ist dann für die Fachausbildung. Und dann geht man an die Sprengschule beispielsweise in Dresden. Es gibt aber auch andere Ausbildungsorte und macht dort die Ausbildung zum Fachaufsichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung. Da ist man dann später berechtigt, nach § 20 des Sprengstoffgesetzes einen Berechtigungsschein zu führen und Kampfmittelbeseitigungsaufgaben zu überwachen, im gewerblichen, aber dann auch im staatlichen Bereich.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind also sozusagen bei der Landespolizei verortet. Sind Sie eigentlich Polizisten?
Nein, also die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind Tarifbeschäftigte, keine Polizeibeamte.
Kann man irgendwas sagen, mal zum Beispiel, wie das bei Ihnen praktisch aussieht? Wie ist das mit Arbeitszeiten?
Also wir haben normalerweise Arbeitszeiten, der normale Tagesdienst von 7 bis 15.30 Uhr. Ansonsten nach Dienst haben wir einen Bereitschaftsdienst, der dann bis 22 Uhr zur Verfügung steht und am Wochenende.
Gut. Jetzt reden wir mal über Einsätze. Wie läuft das? Wie werden Sie eigentlich informiert darüber, dass ein solches Kampfmittel beseitigt werden muss?
Also in der Regel ist, dass jemand, der ein Kampfmittel gefunden hat, auf einer Baustelle privat im Wald oder in seinem Garten ausgegraben hat, alarmiert die zuständige Polizeidienststelle. Und diese Polizeidienststelle alarmiert dann über die Führungs- und Lagezentrale der Polizei den Kampfmittelbeseitigungsdienst.
Wie bereitet man sich auf einen solchen Einsatz denn eigentlich vor?
Man hat ja keine große Vorbereitungszeit, außer wenn ich eine Bombenentschärfung habe, die erst für ein paar Tage später angesetzt ist, reagieren sie ja eigentlich quasi ad hoc. Das heißt, es kommt ein Anruf, es wurde da und da ein Kampfmittel gefunden und dann nimmt man seine Ausrüstung und nach Möglichkeit noch mit einem zweiten Kollegen und dann fährt man zur Einsatzstelle. Und oftmals hat man vorab eine grobe Information, was einen erwartet. Aber da man davon ausgehen muss, dass vor Ort ja Laien sind, kann man natürlich jetzt nicht erwarten, dass die einem schon genau sagen, was dort jetzt auf einen zukommt. Das sieht man dann nochmal vor Ort.
Gut, wir hatten ja jetzt vor kurzem, das war ja auch der Grund, warum ich Sie ursprünglich eingeladen habe, diesen Einsatz im unteren Mahlstadt, der Sie nochmal sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Wenn wir diesen Einsatz mal als Beispiel nehmen, wenn Sie dort vor Ort sind und diese Bombe entschärfen, was konkret machen Sie da?
Zuerst kam ja die Alarmierung, dann sind wir raus, dann gucken wir uns natürlich an, welche Bombe wir haben, welcher Zünder und ist eine Entschärfung unmittelbar sofort nötig, beziehungsweise eine Sprengung oder haben wir Zeit anhand des Zündsystems eine Evakuierung der Bevölkerung und so weiter in Ruhe vorzubereiten und an dem eigentlichen Einsatztag dann, wie jetzt das zuletzt in Mahlstadt war, wurde das auf Sonntag gelegt. Da fahren wir raus zur Einsatzstelle, begleiten parallel zur Evakuierung die zuständigen Behörden, die da tätig sind und beantworten Fragen. In dem Sinne, können wir die Straße noch offen lassen und so weiter und so fort. Und dann ist für uns aber erstmal im Moment noch eine gewisse Wartezeit, weil wir natürlich nicht an der Bombe manipulieren, solange die Bürger noch nicht in Sicherheit sind. Also bevor die Evakuierung nicht abgeschlossen ist, fangen wir auch nicht an, eine Entschärfungstätigkeit durchzuführen. Und wenn wir dann von den zuständigen Behörden, wie jetzt hier die Ortspolizeibehörde oder die Berufsfeuerwehr der Stadt Saarbrücken, uns das Go geben, dass alle Leute, die Wohnungen geräumt sind, die Leute sind in Sicherheit, dann kriegen wir dann quasi das Go für die Entschärfung.
Entschärfung selbst vom Handwerklichen her, wie muss ich mir die vorstellen?
Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, die wir abstimmen auf die Art oder den Typ des Zünders. Wir haben eine ganz einfache Möglichkeit, dass wir also quasi mit einer Rohrzange den Zünder herausdrehen können. Wir haben Möglichkeiten bei Zündern, wo wir von Materialunverträglichkeiten sprechen, das heißt, wo eventuell bei dem Zünder sich ein chemischer Vorgang oder ein chemischer Prozess stattgefunden hat, der möglicherweise bei dem Herausdrehen eines Zünders sich negativ auswirken könnte. Da arbeiten wir mit einer sogenannten Raketenklemme, das heißt, wir bauen ein Gerät auf und tun dann mit zwei Treibladungshülsen ein Drehmoment erzeugen und den Zünder dann herausdrehen. Aus einer gewissen Entfernung wird also über Funk ausgelöst. Oder aber letztendlich haben wir dann noch die Sprengung, ne? Wobei wir dann noch die Wahl haben, eine sogenannte Low-Order-Sprengung zu machen. Das heißt, wir können mit vorgefertigten Schneidladungen versuchen, die Bombe aufzusprengen, den Zünder herauszusprengen, ohne dass die Bombe detoniert. Oder aber letztendlich die High-Order-Lösung. Das heißt, es wird eine Sprengladung angebracht und die Bombe wird kontrolliert gesprengt. Da versucht man natürlich dann vorher noch so ein paar Sicherungsmaßnahmen zu machen, weil da entstehen natürlich Druckwellen, da gibt es Splitterflug, das versucht man natürlich einzudämmen. Da muss man dann ein paar entsprechende vorbereitende Maßnahmen treffen, ne? Ganz schlimm wird es bei einem Langzeitzünder, der bewegt worden ist. Da gibt es eigentlich im Endeffekt nur noch eine Möglichkeit. Es wird eine Sprengladung angelegt, weil die Bombe jederzeit explodieren kann. Und dann die Bombe so schnellstmöglich gezündet, sobald gewisse Sicherheit für die Bevölkerung da ist.
Aber reden wir mal über Sie. Ja. Wie sind Sie eigentlich zu dem Job gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind. Es sind ja manchmal reine Zufälle. Also ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr, habe dann aber noch einen elektronischen Beruf noch ergriffen, habe dann elektronisch im Service gearbeitet auch und dann kam die Ausschreibung, ich habe mich beworben und das hat mich interessiert und so bin ich dazu gekommen.
Wie lange sind Sie jetzt dabei und wie viele Bomben haben Sie entschärft?
Beim Kampf- und Beseitigungsdienst bin ich seit 1991. Wie viele Bomben ich entschärft habe oder wie viele Bomben oder bei wie vielen Bombenentschärfungen dabei sind, können ein paar hundert sein. Ja. Ich habe es nie gezählt. Ja. Am Anfang war ich ja quasi mit meinen Vorgängern als die Hilfe, sage ich mal, bei den Bombenentschärfungen dabei. Und seit 2004 bin ich da jetzt in der eigenen Verantwortung.
Diese Sprengsätze, oder vielmehr diese Sprengköpfe, sind die eigentlich bekannt? Gibt es da Infos über Aufbau und Struktur?
Ja. Also der Kampf- und Beseitigungsdienst ist ja, wie gesagt, zuständig für die Beseitigung von Kampfmitteln des Ersten und Zweiten Weltkrieges, da gibt es natürlich Datenblätter von allen Ländern, Englisch, Amerikanisch, egal welches Land man hat. Die Datenblätter, das lernt man natürlich den Aufbau auf seinen Lehrgängen und im Großen und Ganzen ist es ist bekannt, mit was man umgeht. Ne? Das Problem halt ist, wie ist der Zustand jetzt nach knapp 80 Jahren durch Alterung, durch chemische Prozesse, kann also ein Zünder anders wirken oder man bekommt die nicht so einfach raus oder kann durch Bewegung ausgelöst werden. Ja.
Wie hoch schätzen Sie eigentlich die Risiken Ihres Berufs ein?
Also die Risiken sind im Großen und Ganzen ganz gut kalkulierbar. Ausnahmen gibt es natürlich. In der Vergangenheit hatten wir ja auch einige Todesfälle bei Kollegen in anderen Bundesländern. Am schlimmsten sind halt Zünder mit Uhrwerken oder vorgespannten Zündern, die man selbst auslösen können, wenn sie bewegt werden. Oder wie gesagt, chemische Langzeitzünderbomben. Da jetzt nicht klar ist, wie ist der Zersetzungsprozess der Zelluloidscheiben vorangeschritten, hat es damals schon eine gewisse Zeit gewirkt? Warum hat der Prozess aufgehört? Und konnte er jetzt beim Aufhängen der Bombe durch Bewegung, durch den Bagger oder sowas wieder fortlaufen. Und dann kann natürlich der Zersetzungsprozess anlaufen, beziehungsweise wir haben ja da Bomben mit einem kürzeren Laufzeit und einem längeren Laufzeiten. Das war, konnte man technisch einstellen, bis zu 144 Stunden und man weiß nicht, wo stehe ich jetzt. Da gibt es keinen Zeiger, der das anzeigt. Und da ist natürlich klar, dass man da natürlich auch ein bisschen ins Schwitzen kommt. Ne?
Das führt mich zu einer sehr persönlichen Frage. Bei so einem Einsatz, haben Sie da Angst?
Ja, Angst. Ich weiß nicht, ob man das Gefühl Angst, ob man das hat oder ob man das jetzt bewusst wahrnimmt. Man macht sich natürlich Gedanken, aber im Endeffekt konzentriert man sich auf das, was ich tue, auf die Tätigkeiten, die jetzt anstehen oder die Entscheidungen beispielsweise entschärfen oder sprengen. Und ich glaube, dann hat man bewusst gar keine Zeit für Angst.
Noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Sie sagen, Sie sind spezialisiert auf Kampfmittel des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Dafür sind Sie zuständig. Nun wissen wir, dass der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 war und der Zweite von 1939 bis 1945. Meine Frage an Sie, hört das denn nie auf? Wie viel von diesen Sprengsätzen liegt denn noch da im Boden?
Ja, wie viele? Das ist natürlich schwer zu schätzen. Aber man geht, glaube ich, davon aus, dass, glaube ich, 6 Millionen Kampfmittel überhaupt Bomben abgeworfen wurden. Alles das, was an Artilleriemunition und sonstigem noch im Boden ist, das sind ja Dimensionen, die sind schwer abzuschätzen. Aber ich denke mal, wenn man jetzt beispielsweise sieht, dass bei den Kampfmitteln, wenn ich so eine Bombe wie jetzt zuletzt in Malstadt mit einer Wandungsstärke von circa 1 Zentimeter rechne, da ist jetzt die Farbe ab. Also durchgerostet, das dauert noch. Es gibt natürlich Kampfmittel, die nur Blechhüllen haben, die durchrosten. Das heißt also, man wird mit Kampfmitteln noch in den nächsten Hunderten von Jahren wohl zu tun haben, bloß die Menge wird abnehmen. Ja. Also nach dem Krieg hat man das natürlich massenweise in den Wäldern gefunden. Und heute ja, kommen Einzelfunde halt dann zutage. Manchmal kommen dann auch größere vergrabene Mengen in ehemaligen Stellungen zutage. Das ist dann je nachdem, wo und wie Bauarbeiten durchgeführt werden. Ja. Aber wie gesagt, Kampfmittel werden uns noch eine Weile begleiten.
Dann kann ich Ihnen nur wünschen, dass Sie also erfolgreich dann irgendwann auch mal Ihre berufliche Karriere beenden. Ich bedanke mich für das Gespräch und ja. Noch einmal schönen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind.
Ja, vielen Dank.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.